Adenauer lebte, handelte und starb als gläubiger Christ. Pius, in der alten, strengen, männlichen Bedeutung, würden ihn wohl die Römer genannt haben. Er wollte auch in der Politik, deren Versuchungen er sehr wohl kannte, christliches Ethos am Werk wissen. Was wird vom Erbe dieses Mannes bleiben, der vielen nur als ein Bewahrer erschien und der doch kühner zu denken und zu stiften wagte als die steril Aufgeregten, die ihn altmodisch fanden. Der Auftrag der Edlen ist es nicht, die Zukunft ängstlich zu befragen, sondern im Reich der Freiheit und Notwendigkeit, in dem wir uns alle bewegen, zu tun, was Einsicht und Pflicht ihnen gebieten, so wie er es selbst ausgesprochen hat. Ich habe den Wunsch, dass später einmal, wenn die Menschen über den Nebel und Staub dieser Zeit hinwegsehen, von mir gesagt werden kann, dass ich meine Pflicht getan habe. Konrad Adenauer hat das gelobte Land nicht mehr erreicht. Weder die Wiedervereinigung der Deutschen noch die Einigung Europas. Er hat sie uns als ein großes Vermächtnis hinterlassen. Mögen wir seiner würdig sein.
Das Erbe Konrad Adenauers hat Kurt Georg Kiesinger übernommen. Seit 1. Dezember 1966 Kanzler der Bundesrepublik Deutschland, seit 1967 Vorsitzender seiner Partei, der Christlich-Demokratischen Union. Mit Kiesingers Amtsantritt und der Bildung der schwarz-roten Koalitionsregierung wurde in der deutschen Nachkriegsgeschichte ein neues Kapitel aufgeschlagen. Seines Vorgängers, Professor Erhards Formulierung, die Nachkriegszeit sei zu Ende, erhielt erst mit der Wahl Kiesingers zum Bundeskanzler ihren zeitgeschichtlichen Akzent. Diese neue innerpolitische Lage mit einer in Stil und politischer Absicht ganz anders gearteten Führung verlangte einen politischen Konsensus zwischen bisherigen politischen Gegnern, gleichzeitig anderes Temperament und neue politische Fantasie. Bereits in Kiesingers ersten Regierungserklärung vom 13. Dezember 1966 wurden neue Töne angeschlagen.
Zum ersten Mal haben sich die christlich-demokratische und christlich-soziale Union und die sozialdemokratische Partei auf der Ebene des Bundes zur Bildung einer gemeinsamen Regierung entschlossen. Das ist ohne Zweifel ein Markstein in der Geschichte der Bundesrepublik. Ein Ereignis, an das sich viele Hoffnungen und Sorgen unseres Volkes knüpfen. Wir sind entschlossen, so viel an uns liegt, die auf uns gesetzten Hoffnungen zu erfüllen und die befürchteten Gefahren abzuwehren. In dieser Koalition, meine Damen und Herren, werden keine Macht und Pfründen zwischen Parteien geteilt, keine Missstände vertuscht und die Kräfte des parlamentarischen Lebens nicht durch Absprachen hinter den Kulissen gelähmt werden, wie es hier mit dem Schlagwort Proporzdemokratie unterstellt wird. Die Opposition wird alle parlamentarischen Möglichkeiten haben, ihre Auffassung zur Darstellung und zur Geltung zu bringen.
Der entschiedene Wille seiner Regierung, den Aufbau eines demokratischen Staates und die Eingliederung der Bundesrepublik Deutschland in die europäische und die westliche Völkerfamilie weiter zu vollziehen, deren Ideale und deren politisches Ethos wir teilen, kommt in des Kanzlers Schlusswort zum Ausdruck.
Wenn wir unser Volk von unserem redlichen Willen durch Wort und Tat überzeugen, wenn wir auch den Stil unseres politischen Lebens von dem Verdacht des Interessenschachers oder ehrgeizigen Ränkespiels befreien, wenn wir ohne Arroganz, aber mit Würde die Sache unseres Volkes vor der Welt vertreten, wenn wir, wie wir es beschworen haben, unsere Kraft dem deutschen Volke widmen, seinen Nutzen mehren, Schaden von ihm wenden, das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes wahren und verteidigen, unsere Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegenüber jedermann üben werden. Dann wird dieses Volk in der Bundesrepublik, vor allem seine Jugend und einmal das ganze deutsche Volk, seinem freien demokratischen Staate vertrauen und zu ihm stehen in Glück und Not.
Damit war in einer von Missmut und Unbehagen bedrängten innerpolitischen Lage ein neuer politischer Anfang gesetzt. Die Ablegung des Amtseids durch den Kanzler am 1. Dezember 1966 vor dem Deutschen Bundestag in Bonn bekräftigt dies.
Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen mehren, Schaden von ihm wenden, das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes wahren, verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde. So wahr mir Gott helfe.
Meine Damen und Herren, ich stelle fest, dass der Herr Bundeskanzler den nach der Verfassung vorgeschriebenen Eid vor dem Bundestag geleistet hat. Herr Bundeskanzler, ich spreche Ihnen die Glückwünsche des Hauses für Ihre Amtsführung aus.
Kiesinger hat sich nach dem Amt des Kanzlers nicht gedrängt. Aber als er zur Übernahme der höchsten Regierungsverantwortung berufen wurde, da war er für seine Aufgabe vorbereitet. Er selbst erklärt seine Berufung zum Kanzler, seine Berufung von Stuttgart nach Bonn mit eigener Deutung.
Ich bin in meinem ganzen Leben der Überzeugung gewesen, dass es eine solche Fügung gibt. Ich weiß, dass es gefährlich ist, wenn ich das so sage. Ich habe keinen Missionsdrang und kein empfinde keinen Beglückungsauftrag in mir. Ich habe nur in meinem Leben die Erfahrung gemacht, dass ich wie oft in eine bestimmte Richtung gehen wollte und immer wieder daran gehindert wurde, worüber ich oft sehr unglücklich war, und dass dann hinterher sich das doch als etwas, was nicht vielleicht für mein persönliches Behagen gut war, erwiesen hat, sondern als etwas, was sich als richtig erwiesen hat, um irgendeiner Sache, irgendeines Zweckes willen. Natürlich ist das kein Fatalismus, es ist selbstverständlich, dass vollbewusst oder im dunklen Drange man sich eben selber doch auch eine Richtung gibt, die zusammen mit der Fügung schließlich zu irgendwelchen Zielen führt.
Wer den Katalog der Bonner Prominenz studiert, die vom Tag X an entscheidend mit dazu beigetragen hat, einen an seinem eigenen Hochmut zerbrochenen Staat wieder in Verfassung zu setzen, der findet den Bundestagsabgeordneten Kiesinger mit an erster Stelle. Er hat bereits in der ersten Legislaturperiode deutsche Politik verantwortlich mitgeprägt. Seine außen- und verteidigungspolitischen Reden, mit denen er Konrad Adenauer in schwierigsten Auseinandersetzungen mehr als einmal herausgepaukt hatte, waren Glanzleistungen parlamentarischer Redekunst. Sachkunde, Temperament und Überzeugungskraft verbanden sich mit politischer Fairness einem Gegner gegenüber, der mit gleicher Ernsthaftigkeit argumentiert hatte. Diese Reden Kiesingers begründeten seinen Ruhm, zu den bestechendsten Rednern des Parlaments zu gehören. So zum Beispiel am 24. November 1949, als er mit Adenauer um die Milderung der Demontageauflagen und den Neubeginn der deutschen Politik kämpfte.
Meine politischen Freunde und ich erwarten von dieser Stunde, dass von hier und heute eine neue Epoche der Beziehungen des deutschen Volkes zur Welt beginnt. Es mag als ein großes Wort erscheinen, wenn das hier ausgesprochen wird. Als wir im Jahre 1945 zusammenbrachen, da war uns nichts anderes übrig geblieben, als unsere Hoffnung, unser Mut und die Kraft des Geistes und des Willens. Es konnte mancher Deutsche sich die Frage stellen, gibt es in dieser Situation überhaupt eine Möglichkeit für den Besiegten selbst, in einer neuen Bewegung der europäischen Politik mitzuwirken, selbst Impulse zu geben, damit sie aus einer verhängnisvollen Stagnation und Verkrampfung heraus
jenem gemeinsamen Ziel entgegengeführt werde, dass alle Gutgesinnten unseres Volkes und alle Gutgesinnten der Welt erstreben. Gewiss, Impulse der Macht konnten es nicht sein. Es mochte Deutsche geben und es hat sie gegeben, die glaubten, aus dem erwachsenen Gegensatz der großen Weltmächte Kapital schlagen zu können. Die glaubten, aushandeln zu können. Nein, der Mann heißt gewiss nicht Adenauer. Die einen, wirklich eine Politik des Kuhhandels glaubten, betreiben zu können. Das waren, verehrter Herr Dr. Schumacher, das waren Leute des 19. Jahrhunderts. Das waren Leute, die nicht begriffen haben, was die Stunde des 20. Jahrhunderts geschlagen hatte.
Als bereits wieder 1950 gegen die Feinde des Staates zu kämpfen war, da gehörte er im Bundestag zu den leidenschaftlichsten Verfechtern der parlamentarischen Demokratie.
Wenn man über den Schutz der Demokratie spricht, dann sollte man doch wohl im Auge haben, dass alle diejenigen in diesem Hause, denen es mit Demokratie ernst ist, durch eine derartige Rede nicht etwa auseinandergerissen, sondern zusammengeführt werden. Und meine Damen und Herren, das Wort Demokratie ist vielleicht das meist missbrauchte Wort unserer Zeit. Von denen, die das Wort Demokratie mit der Tautologie, um ja Glauben zu finden, Volksdemokratie belegen, will ich in diesem Zusammenhang schamhaft schweigen. Eine der größten Aufgaben, meine Damen und Herren, die wir haben, ist, dass wir uns auf unser demokratisches, ideologisches Existenzminimum besinnen. Auf das nämlich, was uns gemeinsam ist. Man sollte in einer Rede zum Schutz dieser Demokratie eben jenes ideologische Existenzminimum herstellen, das nun wirklich das erzeugte, was wir Freunde der Demokratie, der wirklichen Demokratie in diesem Hause wollen, nämlich die begeisterte Zustimmung aller Freunde der Demokratie. Wir haben Dinge erlebt, die uns heute noch die brennende Scham ins Herz treiben, der tiefe Schmerz, die tiefe Trauer. Und wenn es heute wieder in deutschen Landen Menschen gibt, die, wenn es wahr ist, etwa glauben können, über dieses System zu urteilen, dass sie sagen, die Judenfrage wurde nicht glücklich gelöst. Jene Frage, wo Millionen Unschuldiger gemordet wurden von diesem Volk. Dann allerdings heißt es Alarm. Und wir werden uns von niemandem vorwerfen lassen, dass wir diese Gefahrensignale nicht sehen.
Der Parlamentarier Kiesinger wusste immer, dass die Wiederholung die stärkste rhetorische Redefigur ist. Einer seiner wohlmeinenden Kritiker sagte einmal, die Bandbreite der Kiesingerschen Reden erinnert an Churchill, an Kennedy und an Charles de Gaulle. Nun, Kiesinger selbst spricht von dieser Begabung bescheidener.
Für mich war es faszinierend, interessant, an einem Abend in einer ländlichen Gemeinde vor Bauern sprechen zu können, am anderen Tag bei einem Universitätsjubiläum anstelle des Rektors den Festvortrag zu halten. In dieser großen Spanne mit allem, was dazwischen liegt, lag eben das besonders Interessante und Faszinierende dieser Möglichkeiten des Kontaktes mit der Bevölkerung.
Die vielfältigen Linien seiner Analysen und Deutungen zeichneten Merkmale unserer Lage, deren Gefährdung nur mit äußerster Entschiedenheit bewältigt werden konnte. Für Kiesinger, den politischen Realisten, dessen Talent zur Idylle mit den lyrischen Ergüssen des 18-Jährigen erschöpft war, bestand nie Zweifel, dass die Zukunft der Geschichte nicht allein vom Fatum abhängt. Bei aller Zwangsläufigkeit besteht für ihn immer die Chance des freien, rettenden Handelns. Seine Ideen vom Ganzen zeichnen das Bild einer Vorstellung vom Staatsmann, der Politik und Geist miteinander vereint. Im Gespräch setzt er Maßstäbe.
Der Politiker in der heutigen Zeit muss nach meiner Meinung etwas vom Gang der Geschichte wissen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein moderner Staatsmann, wenn er nicht ein Naturtalent besonderer Art ist, wirklich gut beraten sein könnte, wenn er von der Geschichte nichts wüsste. Er muss auch etwas vom Gang des Geistes durch die Geschichte wissen, und da insbesondere muss er das große Gespräch über Politik, über den Staat, über die Respublika kennen, von Plato, nun eben bis Max Weber oder wen immer Sie nennen wollen. Und das Entscheidende, um nun eben wieder Max Weber zu zitieren, Politik ist, wie er sagte, ein geduldiges Bohren an harten Brettern, ist diese Kraft auch auf lange Frist hin planen zu können, strategisch planen zu können, die Geduld nicht zu verlieren, sich diese Geduld auch nicht nehmen zu lassen durch diejenigen, die aus irgendwelchen Gründen von Tag zu Tag neue Sensationen melden wollen. Man muss manchmal eine langweilige Politik machen, um eine gute Politik machen zu können. Und dann glaube ich allerdings, ist der Charakter entscheidend, und das heißt beim Politiker, sich unbeirrt dem Gemeinwohl verpflichtet wissen und sich nichts, aber auch gar nichts davon abbringen zu lassen.
Spricht der Kulturpolitiker Kiesinger vom geistigen Ort der Hochschulen unserer Zeit, so geht er bei der Betrachtung des gesamten Bildungswesens von der gesicherten Erkenntnis aus, dass die Fragen der Bildung in unserem Zeitalter die gleiche zentrale Rolle spielen wie die soziale Frage im 19. Jahrhundert. Er teilt die Meinung, der Bildungswert der Wissenschaft sei fragwürdig geworden. Der Gründer der Universität Konstanz, Kurt Georg Kiesinger, der mit ihr ein zeitgerechtes Modell einer neuen Hochschule schaffen wollte, formuliert das moderne Studienziel.
Die Universität schien lange in erster Linie die Ausbildung ihres eigenen wissenschaftlichen Nachwuchses im Auge zu haben, und wer würde dafür kein Verständnis aufbringen? Schleiermacher hatte verächtlich gesagt, dass viele zur Universität kommen, die eigentlich untauglich seien für die Wissenschaft im höchsten Sinne. Ja, dass diese den größten Haufen bilden. Nun, in diesem großen Haufen befinden sich viele anders Begabte, die ihr Leben nicht der Wissenschaft im höchsten Sinne, sondern anderen, für unsere Gesellschaft nicht weniger wichtigen Berufen widmen wollen. Ungeteilten Beifall verdient daher die Erkenntnis, dass die Universität beide auszubilden hat, den künftigen Gelehrten und der, der einen anderen akademischen Beruf wählt. Damit wird nicht einfach dem verpönten Brotstudium das Wort geredet, gegen das Schiller in seiner Antrittsvorlesung in Jena zu Felde zog. Mit diesem Wort geißelten er und seine Zeitgenossen nicht die fachliche Ausrichtung des Studiums, sondern nur eine bestimmte Methode des Studierens. Wir hoffen, dass er sich im nächsten Jahrzehnt in der Luft der Freiheit und im Glück des Friedens an den kommenden Aufgaben ebenso überzeugend bewähren möge.
In solchem Sinne ist für ihn auch der europäische Gedanke nicht eben nur eine politische Vision, deren Wert und Funktion sich an wirtschafts- und verteidigungspolitischen Realitäten messen lassen. Vielmehr ist für den Politiker und Humanisten Kiesinger Europa nur als Verbundenheit im Geiste möglich. Der Nationalstaat ist für den Historiker Kiesinger kein Element der Zukunft mehr. Im guten Europäer sieht er den freien Geist der Toleranz und der Universalität miteinander verbunden. Er gehörte 1949 im Bundestag zu den Ersten, die in der Entscheidung für Europa die Entscheidung des Jahrhunderts sahen.
Uns ist Europa und mit Europa die Welt eine wahrhaft wichtige Angelegenheit, weil wir ganz genau wissen, dass die Entscheidung in diesem Jahrhundert entweder die europäische Entscheidung sein wird, und dann werden alle diese Streitfragen, um die wir uns heute noch zanken, keine Bedeutung mehr haben. Ohne Europa wird diesen Weg nicht finden, dann geht es unter. Das ist die Alternative, die vielleicht außer Ihnen ganz links jeder in diesem Hause in Ihrem vollen Ernste sieht.
In diesen Zusammenhang gehört Kiesingers intensives Bemühen, dem deutsch-französischen Verhältnis einen neuen Impetus zu geben, seine Rede beim Besuch des französischen Staatspräsidenten de Gaulle im Schloss zu Ludwigsburg auf eine Kundgebung für die Jugend, setzt dafür Beispiele.
Es ist eine unvergleichliche Stunde, die die beiden Staatsoberhäupter Frankreichs und Deutschlands im gleichen Geiste und Willen vereint findet. Wenn Sie nun nach dieser letzten Station Ihrer großmütigen und großartigen Reise durch die Bundesrepublik nach Frankreich zurückkehren, Herr Präsident de Gaulle, dann können Sie die Überzeugung mit sich nehmen, dass Sie die Herzen dieses Volkes alt und jung im Sturm erobert haben. Gott schütze Sie. Es lebe Präsident de Gaulle. Es lebe die deutsch-französische Freundschaft. Es lebe ein einiges Europa in einer befriedeten Welt.
Über allem aber steht auch für ihn die Sorge um Gesamtdeutschland, um die Beseitigung der Not der Menschen, die unter der Last der Teilung leiden, weil ihnen die Freiheit verweigert wird. In seinem Bericht über die Lage der Nation im geteilten Deutschland sagte der Kanzler im März 1968 vor dem Deutschen Bundestag.
23 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges muss dieser erste Bericht über die Lage der Nation immer noch die Überschrift Bericht zur Lage der Nation im geteilten Deutschland tragen. Das Selbstbestimmungsrecht, auf das sich die Völker der Erde berufen, welches in der Charta der Vereinten Nationen feierlich verbürgt ist, dieses Selbstbestimmungsrecht wird auch dem deutschen Volke nicht auf die Dauer verweigert werden können. Das Ziel unserer freien gesellschaftlichen und staatlichen Ordnung ist es, dem Menschen die Entfaltung aller seiner Kräfte zur Fülle seiner Existenz zu ermöglichen. Freiheit und Fülle der Existenz für alle Deutschen zu gewinnen. Das ist der höchste Sinn unseres Ringens um die Wiedervereinigung der deutschen Nation.
Als die CDU-Fraktion nach dem Sturz von Ludwig Erhard in politische Bedrängnis geraten war, suchte sie einen politischen Gutwettermacher, einen von den Bonner Querelen unbelasteten, von dem Vertrauen und Autorität ausgeht. Die Berufung Kiesingers war eine Art von Heimholung in die Bundeshauptstadt, als er, der engagierte Bundespolitiker, im Jahre 1959 nach Stuttgart ging, um dort Ministerpräsident zu werden, hatte er das Parkett der großen Politik nur ungern verlassen.